gibt verschiedene Typen von Demenz. Die typische Präsentation ist die Alzheimer'sche Erkrankung, wo die Proteine sich im Hirn ablagern, das A-Beta, was Plaques bildet, und Tau, was Tangles bildet. Und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Formen von Demenz, wo andere Proteine oder die gleichen Proteine in anderer Kombination sich ablagern. Und die können sich ganz unterschiedlich präsentieren, als wie in Alzheimer's Erkrankung, wo du vor allem dein Gedächtnis und die Persönlichkeit verlierst. Kann zum Beispiel die Frontotemporaldemenz kann sich mit reiner Persönlichkeitsveränderung oder auch Aggressivität präsentieren initial. Oder sogar mit einem Symptom, wie man es eigentlich von einer Parkinsons-Erkrankung mit verschiedenen Bewegungseinträchtigungen erwarten würde, die erst dann später die Gedächtniskomponente dazu haben. Das ist ein sehr komplexes Krankheitsbild.
Der Name Alzheimer selbst, das ist ja wohl ein Alois Alzheimer. War das ein Bayer?
Ja, er hat den ersten Fall von Alzheimers Erkrankung beschrieben und die Krankheit charakterisiert.
Da habt ihr euch ja einen Landsmann ausgesucht, denn ihr seid ja auch beide aus München.
Wir sind sogar im gleichen Krankenhaus, wo er geforscht hat, geboren worden.
Und jetzt wurde ja in den Medien berichtet, dass ihr sozusagen eine neue Erkenntnis über Alzheimers gewonnen hat. Was ist denn neu?
Also neu ist, dass wir eigentlich ein Grundverständnis von Alzheimers über den Haufen werfen. Die Idee war bis jetzt, dass das Protein, das die Plaques bildet, auf das Protein, das die Tangles bildet, einen entscheidenden Einfluss hat, indem es dieses Tau-Protein, das die Tangles bildet, da als ein Vehikel, um Toxizität aufs Gehirn auszuüben, benutzt. Aber wir haben jetzt gefunden, dass das genau andersrum ist und dass das Tau-Protein initial versucht, die Toxizität zu verhindern und erst, wenn die Erkrankung weiter fortschreitet, diese Mechanismen versagen und es dann zum Hirnschaden kommt.
Also wenn das Gehirn merkt, dass Alzheimer's einsetzt, dann wehrt es sich dagegen.
Genau, das scheint der Fall zu sein, dass es Mechanismen gibt, mit denen das Gehirn sich gegen die initialen Attacken wehren kann.
Aber offensichtlich ist diese Abwehr nicht stark genug.
Ja, und wir haben auch einen Hinweis darauf, warum unser eigentlich beschützender Mechanismus irgendwann seine Wirkung verliert. Und zwar haben wir ein Protein gefunden, was diesen Mechanismus vermittelt, aber dieses Protein ist immer weniger vorhanden, je länger die Erkrankung voranschreitet.
Kann man das in irgendeiner Form anreichern, diese Abwehrfunktion?
Was wir in unserer Studie gemacht haben, als wir diese Erkenntnis zum einen hatten, dass dieses Protein verloren geht im Alzheimer, haben wir das Protein in einer aktivierten Form zurück ins Hirn gebracht. Und das ist über einen genetischen Trick, mit dem man das im Hirn wieder anreichern kann. Und das hat dazu geführt, dass in den Tieren, die normalerweise, wenn wir die auf Verhalten testen, dass wir diesen Gedächtnisverlust komplett verhindern konnten. Also es ist wirklich ja Hoffnung, dass das nicht nur eine neue Erkenntnis ist, sondern auch eine Erkenntnis, die zu einer Therapie führen kann.
Bedeutet das, dass man präventiv gegen Alzheimer's vorgehen könnte?
Ich denke, wir müssen noch mehr herausfinden über den Mechanismus, den wir jetzt gefunden haben. Und ich denke auch, dass dieser Mechanismus dazu beitragen wird, dass Leute in etwas andere Richtungen jetzt zum Beispiel das Tau-Protein anschauen. Und wahrscheinlich wird man noch mehr Erkenntnisse finden, die dann hoffentlich zu anderen Therapiemöglichkeiten führen.
Zur Prävention gehört natürlich auch die Diagnostik. Und es ist nach wie vor extrem schwierig, Patienten im frühen Stadium so richtig zu diagnostizieren und sozusagen unmöglich bis heute Leuten eine Vorhersage zu machen, die gesund sind, dass sie in diese Richtung gehen. Also Prävention ist bei den heutigen Mitteln schwierig, aber technisch gesehen sollte man einen Weg finden, die Proteine, die wir identifiziert haben, zu aktivieren. Wäre Prävention möglich?
Man muss ja bei all diesen Dingen über Alzheimer oder Krebs, muss man ja wahrscheinlich so eine gewisse Vorsicht mitbringen. Wir haben ja gerade gehört, dass zum Beispiel ein bekanntes Alzheimer-Medikament sich als wirkungslos herausgestellt hat. Sind das Rückschläge, die man auch in Ihrer Forschung befürchten oder annehmen könnte?
Also es ist zuerst mal ist es natürlich schade, dass jetzt eine der großen Hoffnungen in unserem Gebiet es sich nicht als wirksam erwiesen hat. Ich denke, Rückschläge sind einfach Teil von Forschung, so schlimm das klingt. Idealerweise versuchen wir natürlich, so viel über ein neues Medikament oder eine neue Therapie in Modellen vorher zu lernen, wie möglich, um die Möglichkeit von oder die Wahrscheinlichkeit von solchen Rückschlägen so klein wie möglich zu halten. Unglücklicherweise ist es erst die groß angelegte Studie in Menschen, die dann schlussendlich zeigt, ob ein Medikament effektiv oder wie in diesem Fall ineffektiv ist.
Hat eure Forschung international Aufsehen erregt?
Wir haben mit mehreren Kollegen natürlich aus unserem Gebiet Kontakt gehabt nach unserer Publikation von der ganzen Welt. Und es gab Medieninteresse aus Europa mit Interviews in italienischen Zeitungen. Ich habe gerade vorher mit einer Kollegin aus San Francisco gesprochen für ein längeres Interview. Also ich denke schon, dass Publikationen auf dem Level internationales Interesse erwecken.
Und damit verbinden sich ja auch Erwartungen von Tausenden, von Millionen von Menschen. Das ist ja eine Bürde, die man tragen muss. Spüren Sie sowas?
Ja, ich finde es persönlich sehr schwierig, Antworten zu geben, die große Hoffnungen erwecken, weil wir tatsächlich erst diesen Mechanismus entdeckt haben und ja noch viel zu tun ist auf dem Weg zu einer möglichen Therapie.
Gibt es da ein Timeframe in die Zukunft hinein, wie man sich da vorstellen könnte?
Zu diesem Zeitpunkt, wie Arne schon gesagt hat, wir sind am Anfang von einem langen Weg. Wir brauchen sicher die nächsten 1 bis 2 Jahre, um unseren therapeutischen Ansatz in verschiedensten Modellen erstmal grundlegend zu testen, um uns so sicher wie möglich zu sein, dass es sich lohnt, therapeutisch weiter vorzugehen. Und dann stehen Jahre von klinischen Studien bevor.
Aber am Ende steht doch dann eine Tablette, die ich schlucken werde. Ist das so oder wird es eine Operation sein?
Auch das ist zu dem Zeitpunkt schwierig zu sagen. Was wir bis jetzt benutzen, sind genetische Materialien, die Viren beinhalten. Das hört sich zwar im ersten Moment counterintuitiv an. Die sind zum Beispiel in genetischen Augenerkrankungen, werden die heute erfolgreich bei Menschen angewandt. Das ist noch ist nicht ganz absurd, aber das wäre, ich denke, es ist ein weiter Schritt, ein genetisches Tool wie so ein Virus therapeutisch anzuwenden. Wir arbeiten an einem Ansatz, der ultimativ zu einer Compound führen soll. Das wäre eine Tablette. Ob das als Tablette eingenommen werden kann oder intravenös, steht in den Sternen. Ja. Wir selbst hoffen auch, dass es schnell vorangeht und auch schneller als in den letzten Jahren.